Alltag und Verbrechen. Ein Podcast über Neukölln im Nationalsozialismus.
Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren, der letzten Folge unseres Podcastes über Neukölln im Nationalsozialismus. Wir sind wie immer Alexander Valerius
und Konstantin Horst. Und heute soll es um den Alltag im Krieg in Neukölln gehen. Wir werden wieder einige sehr interessante Dinge hören. Wir werden eine Propaganda-Ausstellung im Rathaus besuchen. Wir werden in die Bunker gehen und hören, was dort für Gespräche geführt werden. Wir gehen ins Passagekino und wohnen einer Veranstaltung bei, ja, die nicht so ausgeht, wie die Nazis sich das vorgestellt haben. Und ja, werden wieder einige Quellen auch eingelesen bekommen dieses Mal und fangen am besten mit dem Anfang an. Alex, wie sieht denn der Kriegsanfang im Herbst 1939 hier in Neukölln aus?
Naja, Konsti, die vielleicht auffälligste Veränderung ist, es wird jetzt nachts dunkler auf den Straßen, also dunkler als sonst. Es wird Verdunklung verhängt, das heißt, die Straßenbeleuchtung bleibt aus, die Fenster müssen abgehängt werden, aus Schutz vor möglichen Luftangriffen. Ja, es sieht nicht mehr düster aus, so die Stimmung in den allerersten Tagen des Krieges ist auch eher gedrückt, kann man sagen. Also es gibt jetzt keinen großen Protest gegen den Krieg, aber gerade hier, so in der Arbeiterbevölkerung Neuköllns, hast du jetzt auch keine großen Beifallsbekundungen. Als dann aber so die ersten Kriegstage vergehen, man sieht also, die deutsche Wehrmacht hat militärisch große Erfolge in Polen, später dann auch im Feldzug gegen Frankreich, da dreht sich das eigentlich. Also die Stimmung ist immer gelöster. Viele Menschen sind sehr beeindruckt von den militärischen Erfolgen der Nazis. Selbst solche aus vielleicht eher oppositionellen Milieus, die jetzt vorher etwas abseits standen, selbst da werden also einige Menschen dann doch mitgerissen von dieser Zuversicht. Man rechnet mit einem siegreichen Ende des Krieges. Was man aber immer auch heißt, man rechnet damit, dass der Krieg schnell vorbei sein wird. Also 1939, 1940, niemand stellt sich vor, dass man jetzt jahrelang Krieg führen wird.
Verstehe. Und ändert sich denn der Alltag der Neuköllnerinnen und Neuköllner?
Na, ein wenig schon, denn Lebensmittel sind jetzt also auch schon seit Kriegsbeginn rationiert. Man braucht also Lebensmittelkarten, um sie zu beziehen. Jeder Haushalt kriegt nur eine bestimmte Menge. Es gibt aber weiter genug von allem und auch hier wieder Neukölln als Arbeiterbezirk, da gibt es einige, die sehen das sogar ganz positiv, diese Maßnahme. Das ist so dieses so sozialistische Element im Nationalsozialismus, meinen da einige zu erkennen, es werden jetzt eben alle gleich und gerecht behandelt in einer Not- oder Ausnahmesituation, in der jetzt eben alle deutschen, nicht-jüdischen Deutschen gemeinsam drinstecken.
Verstehe. Also keine Mangelsituation jetzt? Gibt es denn dann einen Punkt, an dem sich die Lebenssituation wirklich spürbar verschlechtert?
Ja, so der Krieg läuft ja immer weiter. Es kommt der Angriff auf die Sowjetunion und im Winter 1941, 1942 bleibt ja bekanntlich dieser deutsche Angriff stecken. Die Zahl der gefallenen, der verwundeten deutschen Soldaten steigt jetzt das erstmal wirklich spürbar an. Und das kriegt man eben auch hier in Neukölln mit, über Briefe, die aus dem Feld kommen oder auch durch Soldaten, die dann Weihnachten 41 hier auf Heimaturlaub bei ihren Familien feiern können und dann wirklich so Horrornachrichten von der Front mitbringen. Gleichzeitig muss man sagen, sind das nicht nur diese Nachrichten, die davon fernkommen, sondern, also Stichwort Weihnachten, es wird jetzt langsam schon auch schwieriger, bestimmte Alltagsgegenstände zu bekommen, Schuhe zum Beispiel. Und die Situation verschlechtert sich dann im Laufe des Krieges immer weiter. Nehmen wir mal als Beispiel Karstadt am Hermannplatz, siebenstöckiges Kaufhaus, das größte Europas. Riesiges Gebäude und die Regale leeren sich immer weiter, weil es gibt jetzt schon gar nicht mehr so viel Dinge zum Verkaufen. schlussendlich vermietet man dann 3 Stockwerke an das Heeresbekleidungsamt. Also statt Konsumartikeln für die Bevölkerung werden jetzt Uniformen für die Soldaten gelagert.
Okay, also nicht wirklich Gegenstände, mit denen man jetzt die Neuköllner Bevölkerung zufriedenstellen könnte. Gibt es denn zu diesem Zeitpunkt noch genug Essen?
Sagen wir mal, die Qualität, auch die Menge der Nahrungsmittel verschlechtert sich schon spürbar in diesem Winter. Es sind vielleicht so die ersten Ahnungen von Hunger in der Bevölkerung. Und wir müssen uns klar machen, ne, die Arbeiter hier in Neukölln, die haben die großen Hungersnöte im Ersten Weltkrieg erlebt, die Älteren zumindest. Und diese Generation, die reagiert also schon sehr sensibel schon bei der Ahnung von sowas wie Hunger. Gleichzeitig muss man sagen, die Leute hungern noch nicht richtig schlimm und es ist eher dieselbe Mentalität, die wir in der Arbeiterbevölkerung auch vor Kriegsausbruch sehen. Alle gucken, dass sie sich da individuell irgendwie durchwursteln, für sich, wenn auch ihre Familien, das Beste daraus holen. Ja. Die Situation der jüdischen Neuköllner, der Zwangsarbeiter, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, ist gravierend schlechter, muss man sagen. Also diese Gruppen, die hungern wirklich schon, auch zu diesem Zeitpunkt, während sich gleichzeitig das Naziregime doch bemüht, im besetzten Europa die Länder auszuplündern und Lebensmittel auch nach Berlin zu schaffen, um hier die Ernährung der Bevölkerung, der Volksgenossen, nicht der anderen, auf einem gewissen Niveau zu stabilisieren, was auch erstmal noch weiter gelingt.
Ja, also es gibt auch hier bei der Ernährungssituation so Ein- und Ausschlüsse. Ne? Gibt es während des Krieges noch weitere Beispiele für diese Volksgemeinschaft?
Ja, das wären die Luftangriffe und vor allem, wer davor geschützt wird, ist ein ganz interessanter Fall.
Ah ja, kannst du das mal schildern?
Gerne. Fangen wir mal so an. Die erste Welle von Luftangriffen auf Berlin findet in den Jahren 1940-41 statt. Es gibt da eine kurze Pause. Richtig schlimm wird es ab dem Herbst 1943. Die Nazis haben schon 1934 begonnen, Zivilschutzbunker zu errichten. Also man hat ja sehr früh diesen Krieg geplant, auch in Neukölln. Es gibt 2 Arten von Bunkern. Einerseits öffentliche Luftschutzräume, das sind hier vor allem die U-Bahnhöfe, die genutzt werden. Hermannplatz war zum Beispiel so ein Fall, da wissen wir von der schweren Panik auch einmal im Bunker, wo also wirklich Leute totgetrampelt werden. Etwas komfortabler sind dann vielleicht die Luftschutzbunker in den Kellern von Wohnhäusern. Also ich habe mal hier in Neukölln eine Adresse gewohnt, muss dir vorstellen, eines Tages steht die Kellertür offen. Und da sieht man eben, ist alles noch da, sind so Aufschriften zum Luftschutzbunker für so und so viele Personen, schwere Stahlluke und dahinter hast du dann eigentlich so die ganz normalen Kellerräume, wo man halt so ganz viele Betonpfeiler eingezogen hat, um die Decken zusätzlich zu stabilisieren.
Vielleicht beispielhaft, solche Luftschutzkeller wird es in vielen Neuköllner Häusern gegeben haben.
Ja, können wir von ausgehen. Naja, und im September 1940 gibt es dann eine Anordnung, dass Juden nicht mehr die gleichen Luftschutzräume wie ihre, in Anführungsstrichen, arischen Nachbarn benutzen dürfen. Es gibt also Blockwart, es gibt Luftschutzwerke und oft auch die Nachbarinnen und Nachbarn, die die Einhaltung dieser Verordnung überwachen, aber das passiert auch nicht überall gleich. Wir haben da einen Zeitzeugenbericht von Rolf Oprover, aus der Anzensgruber Straße, hat dort mit seinen Eltern gewohnt und der hat 1988 in einem Interview berichtet, wie da mit seinem jüdischen Vater und der ganzen Familie umgegangen wurde.
Wir hatten einen netten Verwalter, der wusste, was mit uns los war. Der hat uns sehr gut behandelt. Aber es waren ein paar Nazis im Haus. Während eines Fliegerangriffs sagten 2 Ältere von den Damen, wir wollen den Juden hier raushaben, es stinkt hier nach Juden. Mein Vater hat dazu gar nichts gesagt. Und meine Mutter fragte, und was sollen wir machen während der Angriffe? In den Kohlenkeller, sie können hier drin bleiben, aber er, der Jude, muss raus. Und dann sind meine Mutter und ich mit in den Kohlenkeller gegangen und haben dort die ganzen Bombenangriffe verbracht. Eines Tages kam ein Offizier in den Keller und die anderen fragten, was er wolle. Da sagte er wolle zu Rolf Oprover. Da bekam er die Antwort, die sitzen drüben im Judenkeller. Und er ist zu uns in den Keller rübergekommen und hat sich zu uns gesetzt. Dorthin, wo nur Juden sitzen sollten. Es war mein Schulkamerad.
Also gerade die beiden alten Nachbarinnen, das ist natürlich schon eine...
Ja, wirklich von keiner sehr schönen Seite. Hier lernen wir die älteren Neuköllner Damen kennen.
Ja, ja, muss man sagen. Andererseits, wir haben dann auch wieder die, die sich solidarisieren. Und man sieht eben diese Ein- und Ausschlüsse, die sind letztlich in jedem Haus, wo jüdische Menschen gelebt haben, ist das ja neu und anders ausgehandelt worden. Wobei sicherlich in vielen Fällen eben mit sehr hässlichen Ergebnissen. Der Antisemitismus sitzt dann doch sehr tief.
Und dann ja, gibt es noch eine Gruppe, wie du erwähnt hast, die Zwangsarbeiter. Was ist mit denen im Luftschutz?
Na, wir haben ja auch schon das letzte Mal drüber gesprochen. Also in den allermeisten Zwangsarbeiterlagern ist es eine ganz miserable Situation, was den Luftschutz angeht. Manchmal gibt es Gräben, um sich da irgendwie hineinzuhocken, manchmal gar nichts. Wir wissen zum Beispiel von diesem kirchlichen Zwangsarbeiter am Flughafen Tempelhof. Der Flughafen ist ja auch stark bombardiert worden, wo ein Überlebender berichtet hat, also dass die sich bei einem Alarm da Deckung gesucht haben, wo sie gerade waren. In den Särgen, auf dem Friedhof, in der Kanalisation, in Rohren, dass sie sich nachts in die U-Bahn-Tunnel hinuntergeschlichen haben. Also für diese Leute ist überhaupt nicht gesorgt worden. Also muss man sagen, die Volksgenossen, die dazugehören durften zu dieser Fiktion Volksgemeinschaft, die hatten schon viele Privilegien verglichen mit anderen Menschen hier in Neukölln. Trotzdem ist die Stimmung nicht gerade gut, so jetzt in der Mitte des Krieges. Ja, und der Staat, der hat das sehr, sehr aufmerksam beobachtet, denn naja, Neukölln hatte schon auch noch aus der Zeit des Ersten Weltkrieges so den Ruf, wenn irgendwo die Stimmung kippt, dann eben auch hier als erstes. Und da haben sich die Nazis dann schon auch Gedanken gemacht, was tut man, um das zu verhindern.
Okay, was haben sie getan? Was haben sie für Maßnahmen ergriffen?
Naja, letztlich klassisch Propaganda auf der einen, Terror auf der anderen Seite. Um vielleicht mit den Propagandamaßnahmen zu beginnen, ein ganz interessantes Beispiel, sehr kurios eigentlich. Im August und September 1943 gibt es im Neuköllner Rathaus eine große Ausstellung über Friedrich Ludwig Jahn.
Okay, wer ist das?
Jetzt müssen wir mal ganz kurz zurückspringen. In der Zeit, der sogenannte Tonvater Jahn, der Begründer der Turnerbewegung, hat so nach 1800 in der Hasenheide junge Männer trainiert für einen Krieg gegen Frankreich. Also lange vor den Nazis. Die versuchen jetzt aber, diese historische Figur sich quasi anzueignen für ihren Zweck. Und ja, man muss sich vorstellen, wir sind jetzt wirklich in der Zeit, die Dinge des alltäglichen Bedarfs werden immer knapper. Es fallen Bomben auf Berlin. Immer mehr Museen schaffen ihre Bestände raus aus der Stadt, verstecken die in irgendwelchen Bergwerken, in irgendwelchen abgelegenen Schlössern, um diese Kunstschätze zu schützen. Und im großen Sitzungssaal des Rathauses werden jetzt 160 Objekte aus dem Leben des Tonvaters zusammengetragen. Die Eröffnung ist eigentlich völlig irrsinnig. Zur Eröffnung, sprich, ist der Saal gepackt voll, es wird Beethoven gespielt, der Neuköllner Bürgermeister Kurt Samson spricht von einer großen Jahn-Gedenkstätte und vielen neuen Sportplätzen, die man schon sehr bald, wenn der Krieg gewonnen ist, errichten wird. Er und andere Redner rufen im Geiste Jahns zum Durchhalten aus und also es ist völlig unrealistisch. Jeder, der sich nüchtern den Kriegsverlauf anguckt, sieht, dass die Karten für Deutschland schon sehr, sehr schlecht stehen, diesen Krieg zu gewinnen. Und die schmieden da ihre großen Pläne vom Nachkriegsneukölln.
Ja, und also, wie wirkt sowas auf die, naja, vielleicht schon ein bisschen hungrige Neuköllner Bevölkerung und die in den Luftschutzkellern sitzt?
Das soll natürlich Mut zum Durchhalten machen und sicherlich wird es bei einigen auch funktioniert haben. Also es ist auch wirklich ganz klar darauf ausgerichtet, die Besucher der Ausstellung können am Ausgang nationalsozialistische Literatur über Jahn kaufen und dort direkt per Post ins Feld zu den kämpfenden Soldaten schicken lassen. Also da wird aufgeputscht zum Durchhalten, da wird aber vor allem auch Normalität simuliert. Ne? Es ist wenige Wochen nach der Ausstellung beginnen die richtig schweren Angriffe auf Berlin und man zeigt, aber es ist alles im Griff. Wir können große Ausstellungen machen. Es gibt Kunst, es gibt Kultur und das alles ist nur ein Vorgeschmack auf die großartige Zeit, die wir nach dem Krieg haben.
Für einen großen Sieg. Okay, so viel zur Propaganda. Jetzt hast du aber auch noch den Terror erwähnt. Hast du da noch ein Beispiel?
Ja, da würde ich gerne einen ganz außergewöhnlichen Neuköllner kurz vorstellen. Karl Pohle, ein Schuhmacher, wohnt hier in der Silbersteinstraße 114, ist auch weit außerhalb Neuköllns bekannt als jemand, der in der bekennenden Kirche mitmacht. Also jedem Teil der Kirche, die jetzt eher kritisch den Nazis gegenüberstehen, ist da sehr exponiert. Was aber kaum negative Folgen für ihn hat, das wird so ein bisschen toleriert. Das ändert sich jetzt aber auch in genau demselben Jahr 1943, und zwar bei der Verlobungsfeier von Poles Tochter.
Ah ja, was ist da passiert?
Du musst dir vorstellen, dass so eine kleine, intime Runde im Hinterzimmer, also ne, sehr, sehr vertraut, sehr privat, und Pole zieht so richtig vom Leder. Er kritisiert die Verfolgung von prominenten Mitgliedern der bekennenden Kirche und er sagt seine Meinung über Adolf Hitler, Zitat, Schweinehund, Verbrecher und Lump. Außerdem erklärt er, dass er nicht den offiziellen Propagandameldungen der Nazis über den Kriegsverlauf glaubt, sondern sich aus einer anderen Quelle informiert, nämlich über ausländische Radiosender, die zu hören damals ein schweres Verbrechen ist, genau aus diesem Grund, weil sie dieses Propagandamonopol der Nazis in Frage stellen.
Nun war der Pole ja scheinbar jemand, der schon länger sich nicht so ganz eingefügt hat, aber jetzt passiert was Neues in dieser Zeit.
Ja, jetzt ist ein großes Unglück von Pole. Er wird denunziert, und zwar sehr wahrscheinlich vom Verlobten seiner Tochter, also seinem künftigen Schwiegersohn, der die Verlobung dann wenige Tage später auch auflöst. Pole wird verhaftet, im März 1944 vor dem Volksgerichtshof angeklagt und zum Tode verurteilt. Er wird dann am 5. Juni 1944 im Zuchthaus Brandenburg mit dem Fallbeil enthauptet. Also eine dunkle Geschichte. Und wir sehen hier eben, je schlechter der Krieg für Deutschland läuft, desto dünnhäutiger und brutaler reagieren die Nazis auf jede Regung von Widerspruch. Also 10 Jahre vorher wäre man dafür sicherlich noch nicht hingerichtet worden.
Verstehe. Okay, also wie ist denn die Stimmung bei den Neuköllnerinnen in den letzten Monaten des Krieges?
Conti, das ist wirklich schwer zu sagen. Wir haben ein paar Berichte, aber es sind immer nur Momentaufnahmen. Aber wenn man da vorsichtig versucht, so eine Tendenz rauszulesen, würde ich sagen, es gibt jetzt bei immer mehr Neuköllnerinnen und Neuköllnern so ein diffuses Misstrauen gegen die da oben.
So wie es auch ein diffuses Misstrauen der da oben gegen die Neuköllner gibt.
Ja, also dass die Volksgemeinschaft bröckelt insoweit, dass es eben niemand mehr so richtig dem anderen traut, in alle Richtungen.
Okay, und da hast du auch noch ein Beispiel mitgebracht dafür,
ja,
wie dieses Misstrauen zunimmt.
Ja, und das ist der Fall der Kinderlandverschickung. Also im Herbst 1940 wurden schon erste Pläne der Staatsführung bekannt, Kinder aus Berlin rauf aufs Land zu evakuieren. Es beginnen jetzt eben die Luftangriffe und die Kinder sollen da geschützt werden. Gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen so, ach, die werden aus den Familien rausgerissen, sind da dem Staat ziemlich ausgeliefert. Also es gibt besonders hier bei den Arbeitern, viel Ablehnung und Unwillen. Teilweise selbst dann noch, als wirklich schon große Teile der Stadt in Schutt und Asche liegen, gibt es immer noch viele proletarische Eltern, die ihre Kinder nicht gehen lassen wollen in die Obhut des NS-Staates. Und jetzt haben wir hier einen Bericht des Sicherheitsdienstes der SS über eine Veranstaltung, die im Passagekino stattfindet. Oh, weißt du, die Passage an der Karl-Marx-Straße, so kurz vorm Rathaus.
Da braucht heute noch ein Kino.
Genau, und sogar diesen historischen Kinosaal, wo das alles abspielt, der hat sich so erhalten bis heute. Und da ist nun also Anfang 1944 eine Informations-Propaganda-Veranstaltung, über die wir das Folgende erfahren.
Den Eltern der 28. und 29. Volksschule wurde im Lichtspielhaus Passage Neukölln ein Film über ein Kinderlandverschickungslager gezeigt. Die anwesenden Jugendlichen zeigten sich begeistert, die Mütter hielten sich zurück. Als der Redner ausführte, dass es durchaus möglich sei, dass die Jungen oder Mädel auch einmal einige Tage im Stroh schlafen müssten, dafür aber nicht durch Alarm aus dem Schlaf geweckt werden würden und die Bunker aufsuchen müssten, kam der erste Zwischenruf. Im Bunker ist es aber prima. Auf den Hinweis, dass Berlin Kriegsgebiet sei, in dem Kinder nichts zu suchen hätten, riefen verschiedene Mütter: Wir aber auch nicht. Als der Redner daraufhin erklärte, die Mütter sollten dankbar sein, dass ihre Kinder in Sicherheit seien, ertönte der Zwischenruf: Die Kinder wollen aber nicht. Nach einem Appell an die Mutterliebe und der Feststellung, dass es unvernünftig sei, zu erklären, man wolle mit seinen Kindern zusammen sterben, wurde dem Redner laut entgegengehalten: Nein, das ist richtig. Die Feststellung, dass hier in der Stadt kein Unterricht erteilt werde, wurde mit »Naja, dann eben nicht« quittiert. Die Feststellung, dass Kinder unter 10 Jahren in Familienstellen untergebracht werden, die sie nicht als lagerfähig angesehen hatten, beantworteten die Eltern mit lautem Gelächter. Als der Vortragende, der bisher die Zwischenrufe mit Geschick beantwortete, auf die Frage, wohin die Kinder unter 10 Jahren kämen, keine genaue Auskunft geben konnte, verließ der größere Teil der Eltern die Versammlung. Ihre Auflösung konnte vom Versammlungsleiter auch nicht durch die versuchte Führerehrung verhindert werden.
Tja, die versuchte Führerehrung, also ich finde, interessante Frage, ist das eigentlich jetzt ein politisches Verhalten, was hier die Neuköllner Eltern zeigen?
Ja, also man sieht schon, die sind, stellen schon ziemlich freche Zwischenrufe und Zwischenfragen, ne? Mhm. Aber jetzt wirklich eine politische Kritik am Nazi-Regime hört man ja da nicht raus. Es geht vor allen Dingen darum, dass die Familien nicht auseinandergerissen werden sollen.
Ich denke, was schon interessant ist, ist auch die Öffentlichkeit, mit der hier wirklich massiv Kritik geübt wird, während man sicherlich im Privaten, haben wir gesehen bei Pole, vieles sagt, was aber selbst im Privaten schon gefährlich sein kann. Gleichzeitig, ja, ich würde dir schon recht geben, also man geht irgendwie weg während der Führerehrung, aber ob die Leute jetzt wirklich ein feindliches Verhältnis zu Adolf Hitler haben oder eher denken, naja, wenn der Führer hier eingreifen würde, würde nicht so ein Unsinn passieren, das erfahren wir nicht aus der Quelle. Ich denke, was halt hier wichtig ist zu sehen, ist diese Kinderlandverschickung, das ist ein Eingriff so in diese private Sphäre, in das Familienleben. Und wir haben ja gesehen bei den Arbeitern noch vor dem Krieg, viele waren so ein bisschen genervt, dass sie jetzt so überall immer so politische Loyalität zum Nationalsozialismus bekunden müssen. Aber weil es ihnen eigentlich ganz gut ging, hat man das eben so mitgemacht und sich so eben zurückgezogen in die Familie und das echte Leben findet da statt. Und jetzt, wo der Krieg und auch das Regime nach den Familien greift, da geht dieser Status quo irgendwie auch kaputt, würde ich sagen. Das Verhältnis, das man hat zwischen Arbeitern und Regime.
Ja.
Ich habe ein zweites Beispiel mitgebracht.
Ja,
und zwar ein ausländischer Beobachter landet hier im März 1945 in einem Luftschutzraum in Neukölln, das ist wahrscheinlich einer der Neuköllner U-Bahnhöfe, und hört da ein ziemlich grausiges Gespräch mit, was er dann später aufschreibt.
26. März 1945. Fliegeralarm zwang mich, einen großen öffentlichen Schutzraum in Neukölln aufzusuchen. Die Gespräche in dieser roten Vorstadt waren offen und ungeniert. Mit Schwung wurde der Schwarzhandel betrieben, für ein halbes Pfund Butter bot man 400 Mark, 250 Mark war der Tagespreis für ein Oberhemd. In einer Gruppe von Frauen sprach man in erregtem Ton über das große Krematorium Baumschulenweg. »Man beschwindelt uns mit unseren Toten«, erklärte die gesprächigste der Frauen. Aus ihren Worten ließ sich entnehmen, dass es in dem Krematorium nicht mit rechten Dingen zugehe. Jedenfalls hegten die Frauen Verdacht. Ein grausiges Thema. Es wurde behauptet, dass in der Kapelle stets der gleiche Sarg bei sämtlichen Beerdigungen Anwendungen finde. Im Sarg liege gar keine Leiche, man verbrenne die Toten en grosse, und zwar ohne Sarg und ohne irgendwelche Zeremonien. Die Asche werde auf einige bereitgehaltene Urnen verteilt. Die Angehörigen bekämen dann eine dieser Urnen ausgeliefert, falls sie den Wunsch äußerten. Wenn schon wir Lebenden keinen Wert mehr haben, warum sollten dann unsere hohen Herren mit den Toten anders verfahren? Bemerkte eine der Frauen. Es sterben viel zu viele Menschen. Wo soll man denn die Zeit hernehmen für ordentliche Beerdigungen? Fügte eine andere hinzu. Es muss aber etwas geschehen, stieß die Wortführerin hervor. Es gibt ja wohl Grenzen. Wir müssen schließlich nicht alles schweigend hinnehmen. Es wird ja nicht mal was für die Lebenden getan. Sollte man sich dann noch wegen der Toten von der Gestapo erwischen lassen? Kam dann die Antwort.
Also auch wieder eine Form von Unmut, die Neuköllnerinnen und Neuköllner hier sehr offen äußern. Ja, aber es ist jetzt auch kein Protest gegen zum Beispiel die rassistische Verfolgung der Juden, sondern es ist eher was, was den eigenen Alltag betrifft und das eigene Leben. Und da ist man mit einigen Maßnahmen nicht zufrieden. Aber wirklich eine generelle Ablehnung des Regimes kann ich jetzt auch noch nicht raushören.
Nee, genau. Also alle sind sich selbst, beziehungsweise sich selbst und ihrer Familie am nächsten. Ja, ich finde schon interessant, so diese Aufrufe von wann müsste mal, jemand müsste was machen, sich wehren und so weiter. Aber es bleiben eben diese Ausrufe und man sehen also so die Angst auch vor der Gestapo, vor dem Terror sitzt auch relativ tief in der Bevölkerung. Und dazu kommt, du hast völlig recht, ist eben die Frage, also was stellen die wirklich in Frage am Regime und was nicht, was finden sie vielleicht ganz gut. Das alles erfahren wir aus diesen Quellen halt auch nicht. Aber ich denke, wir gewinnen so ein grobes Bild, wie die Stimmung der Bevölkerung ist, als dann hier die Kämpfe um und in Neukölln beginnen.
Ja, kannst du das mal bitte schildern? Wie ist denn dann der Einmarsch der Roten Armee hier in Neukölln? Wie geht der vonstatten?
Wir können uns erstmal an einigen Daten entlang hangeln. Also wir sind im April 1945. Am 16. April beginnen die Kämpfe in den Berliner Außenbezirken. Gegen Mittag des 21. April eröffnet die Rote Armee Artilleriefeuer auf die Stadt, wo Neukölln sehr stark von betroffen ist. Und man muss sagen, das kommt wirklich überraschend für die Bevölkerung. Also man kennt die Luftangriffe, man weiß, wie man sich dazu verhalten hat. Die allermeisten Toten in Neukölln haben wir jetzt wirklich in diesen letzten Kriegstagen und nicht zuletzt, weil eben dieses Artilleriefeuer die unvorbereitete Zivilbevölkerung erwischt. Also die Opferzahlen des Luftkrieges in Neukölln. Neukölln ist von den Bomben nicht so schwer getroffen worden, ist da vergleichsweise banal dagegen, was jetzt hier in den letzten Tagen passiert. Ja, am 25. April dringt die Rote Armee von Südosten nach Neukölln ein und erobert den Stadtteil, muss sich dabei aber teilweise wirklich Haus für Haus, Straße für Straße durchkämpfen, denn obwohl es militärisch völlig aussichtslos ist, haben sich immer noch Leute bereit gefunden, den Nationalsozialismus in Berlin, in Neukölln bis zum Letzten zu verteidigen.
Wie reagieren denn die Nazis, die hier noch in Neukölln sind oder hier stationiert sind?
Ja, wir sehen ein gewisses Spektrum. Also es gibt eine SS-Division namens Nordland, die so zwischen Görlitzer Bahnhof und Rathaus Neukölln operiert. Die sind wirklich völlig fanatisch. Die sind bereit zu sterben mit dem Nationalsozialismus, die sind aber bis zuletzt bereit auch zu töten für den Nationalsozialismus und keineswegs nur die gegnerischen Soldaten. Ereignis, dass das demonstriert, ist das Ende des großen Karstadt-Gebäudes am Hermannplatz. Mhm. Also Karstadt, von Bombentreffern nur leicht beschädigt, steht leer. Darin sind noch gar nicht so kleine Vorräte an Lebensmitteln, an Kleidung. Und die Zivilbevölkerung beginnt jetzt auf eigene Faust da reinzugehen und sich das rauszuholen. Diese SS-Division, die hat nun die Sorge, in ja, einigen Tagen wird die Rote Armee wahrscheinlich dort sein und dann könnten ihr diese Vorräte in die Hände fallen. Deswegen sprengt die SS das Karstadt-Gebäude, während sich Zivilisten dort befinden, die unter den Trümmern des Gebäudes begraben werden.
Also auch völlig rücksichtslos. Und also die politische Führung, die Nazi-Verwaltung in Neukölln, wie reagiert die?
Also das Bezirksamt unter Kurt Samson zieht sich, nachdem das Rathaus von noch steht, aber von Bomben getroffen wird, im März 1945 von dort zurück und zieht in das Albert-Schweitzer-Gymnasium, also ein Stück die Karl-Marx-Straße runter, auch kurz vom Hermannplatz, nicht weit vom Karstadt. Also sieht jetzt wenig Sinn darin, an diesem Rathausgebäude noch festzuhalten, obwohl es militärisch ein sehr herausragender Punkt ist durch diesen hohen Turm. Das Rathaus wird dann auch von der SS besetzt und im Zuge der Kämpfe gegen diese fanatischen Nazis wird dann auch das Rathaus weitgehend zerstört.
Okay, und die Zivilbevölkerung, wie reagiert die?
Ja, die verbringt die letzten Kriegstage in Neukölln eigentlich fast durchgehend in den Kellern der Häuser. Also man geht nur höchstens mal ganz kurz in die eigene Wohnung oder auf die Straße zum Gucken, aber es ist eigentlich überall anders viel zu gefährlich. Man sitzt in den Kellern und erlebt da die Befreiung. Also man muss sagen, die Zivilbevölkerung verhält sich weitgehend passiv und das ist schon interessant, weil wir kennen zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet Fälle, wo dann eben alte Kommunisten sich auch zusammenschließen und Aktionen unternehmen, den Nazis in den Rücken zu fallen, die eigene Befreiung zu beschleunigen. Das passiert hier in Neukölln nicht. Also so mancher alter Kommunist wird sich jetzt vielleicht 1945 nach langer Zeit wieder daran erinnern, dass er eigentlich ein ganz positives Bild von der Sowjetunion hat. Also da mag dann auch die Nazi-Propaganda nicht ganz so verfangen haben. Aber letztlich, also die NSDAP-Mitglieder und die alten Kommunisten, die da in den Kellern sitzen, sie setzen sich eigentlich in dasselbe Boot und sind dann auch in derselben Situation bei Kriegsende.
Okay, das ist also ja, das Ende der Nazi-Zeit in Neukölln. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Was passiert jetzt hier in Neukölln? Stunde Null, alles vergessen und vorbei? Oder wie geht's weiter?
Tja, vergessen vielleicht, vorbei kann man fragen. Ne? Die Toten werden nicht lebendig, das Unrecht wird nicht wieder gut gemacht. Es ist sicherlich so, viele Neuköllner denken vor allem an die eigenen Nachteile, Verluste. Es gibt kein breites Bewusstsein, keine breite Empathie für die eigentlichen Opfer des Regimes. Und es gibt diese Mentalität hier wie in ganz Deutschland um jeden Preis nach vorne gucken, Wiederaufbau, nicht zurückschauen, was damals war. Was so den institutionellen Neuanfang angeht, muss man sagen, es gibt immer noch die Tradition der Arbeiterbewegung in Neukölln. Man hat das eben nicht völlig zerschlagen können, wie wir gesehen haben. Und viele Leute aus diesen Kreisen, gerade an viele alte Sozialdemokraten, kommen jetzt an wichtige Stellen im Bezirk, gestalten den Wiederaufbau und man kann diesen Leuten einen ganz ehrlichen Willen zum Neuanfang unterstellen, dass die also auch brechen wollen mit den alten Strukturen des Nationalsozialismus. Aber du kannst die Bevölkerung nicht so ohne weiteres austauschen. Also ein ganz interessantes Beispiel ist die Neuköllner Polizei etwa.
Kannst du das mal schildern?
Ja, da haben wir eben auch die Situation, es gibt einen sozialdemokratischen Polizeichef. Und ja, der hätte am liebsten, also genau, der ist als Sozialdemokrat 33 rausgeflogen bei der Polizei und am liebsten hätte er die Neuköllner Polizei aufgebaut, nur aus jüdischen Leuten, aus Sozialdemokraten, die damals aus dem Polizeidienst entfernt wurden. Aber das sind so verdammt wenige. Deswegen fängt er jetzt eben an, die ganzen alten Polizisten, die dem NS-Staat gedient haben, auch NSDAP-Mitglieder darunter, zähneknirschend die alle wieder einzustellen. Es gibt dann Fälle, wo er versucht, so wenigstens so offensichtliche Kriegsverbrecher nicht wieder in die Polizei einzugliedern. Da intervenieren dann aber die Amerikaner als Besatzungsmacht Neuköllns und verlangen, dass auch diese Leute wieder eingestellt werden, weil das kommt dazu, es ist der Beginn des Kalten Krieges. Neukölln liegt jetzt an der Systemgrenze zum sowjetisch kontrollierten Teil der Welt. Und man hat eben den Willen, hier schnell Strukturen aufzubauen, die verlässlich gegen den Kommunismus Gewehr bei Fuß stehen. Und das sind dann eben auch die alten Nazis, die einbezogen werden. Also dieses sehr geringe Interesse in Neukölln zur Aufarbeitung des NS verschwindet dann im aufziehenden Kalten Krieg eigentlich vollends. Ein Mantel des Schweigens breitet sich aus. Man macht weiter, als wäre nicht viel passiert.
Ja, vielen Dank für diese interessanten Einblicke, Alex. Also was, wenn wir jetzt ein kleines Fazit ziehen wollen, was nehmen wir mit? Also der Krieg hat auf jeden Fall ja, drastische Auswirkungen auf den Alltag der Neuköllnerinnen und Neuköllner. Ne? Wir sehen also, in der Ernährungssituation ändert sich viel, auch wenn es zunächst noch nicht so dramatisch ist. Jedenfalls bei der sogenannten arischen Neuköllner Bevölkerung. Wir haben den Bombenkrieg, der natürlich auch die Neuköllnerinnen und Neuköllner an neue Orte führt, in die Keller. Wir haben auch gesehen, wie die Familien getrennt werden im Krieg. Die Männer, die an die Front gehen, die Kinder, die verschickt werden sollen aufs Land und wie das auch Unmut hervorruft bei den Neuköllnerinnen und Neuköllnern, die der immer weitere Zugriff des Regimes aufs Privatleben. Ja, aber wir haben eben auch den Fanatismus gesehen, ne? Der Neuköllnerinnen und Neuköllner, wie man selbst noch in einer elenden Situation im Luftschutzkeller auf der Ausgrenzung gegenüber den jüdischen Nachbarn besteht.
Ja, und das sitzt tief und das verschwindet dann halt auch nicht, nur weil die Nazi-Regierung weg ist. Das müssen wir uns, denke ich, klar machen.
Ja, vielen Dank, Alex. Vielen Dank auch an Anna Gieseski wieder zum Einlesen der Quellen und an Felix Marcier für die Musik. Und wir verabschieden uns.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.